Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Die einen die schwören darauf, andere die haben es noch nicht für sich entdeckt. Erfahren werden wir heute ganz viel darüber, nämlich über kalifornische Wein, selbstverständlich mit allem, was dazugehört. Unser Gast heute, der Tjark Witzgal, Product Manager bei Mövenpick Wein und Einkäufer unter anderem für Bordeaux und eben natürlich für USA. Willkommen bei uns.
Danke vielmals für die Einladung. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Was haben die? Oh, Gaston?
Ja, ich wollte sagen, mach doch einfach
sorry,
weiter.
Sorry, nein, sag doch auch etwas.
Sali.
Was haben denn kalifornische Weine, die europäische Weine nicht haben?
Also ich glaube, das Wichtigste oder ein Riesenvorteil, den die Kalifornier haben, dass sie nicht in irgendwelchen Zwängen oder in irgendwelchen Korsetts stecken. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil im Gegensatz zu Europa. Und dass sie ja, auf die Traubensorten, die sie Lust haben, die pflanzen sie an. Die bauen sie aus und die vermarkten sie. Und ich glaube, wenn man weniger Richtlinien außenrum hat oder auch weniger Traditionen, so nach dem Motto, was der Großvater, der Urgroßvater gemacht hat, können die sich schneller oder moderner entwickeln. Und ich glaube, das sind auch die Weintypen oder die Weinstile, die dort produziert werden, die kommen besonders eben auch bei einem sehr jungen Publikum extrem gut an.
Aber wenn du so von Korsett redest und so, ist das einfach eben Amerikas Land von der unbegrenzten Möglichkeiten? Man kann einem Wein einfach machen, was man will?
Das wäre schön, das darf man natürlich auch nicht.
Also wenn
aber
man jetzt, fast.
Aber?
Ja, wenn man jetzt Kalifornien zum Beispiel ansieht, muss man sich vorstellen, das ganze Gebiet, das erstreckt sich über fast 1000 Kilometer entlang der Pazifikküste. Da haben wir zig verschiedene Bodenformationen, verschiedene Terroirs, verschiedene Temperaturen. Das heißt, wir finden dort zum Beispiel Regionen, die man vergleichen könnte mit dem Burgund oder mit der Mosel oder der Loire, also eher kühl. Das heißt, sehr gut für Chardonnay oder Pinot Noir. Dann gibt es Regionen, die man vergleichen könnte mit der Toskana oder mit dem Bordeaux. Und dann gibt es noch andere Regionen, die wie, kann man sagen, Zentralspanien oder Nordafrika sind. Also man hat extrem viele, weil sich das eben über 1000 Kilometer lang streckt. Und dementsprechend versuchen natürlich die Winzer auch zu gucken, mit den Einflüssen, die sie haben oder die Temperaturen, die dort herrschen, was ist jetzt wirklich die beste Rebsorte, die dort wächst oder die mir den größten Erfolg gibt. Mhm. Ja.
Aber sie sind frei, du hast gesagt, keine Regeln.
Also Regeln gibt es schon. Also wenn man das jetzt, diese Hauptregionen, die es dort gibt, teilt man in fünf große also AVAs nennen die Jungs das, also übersetzt ist das die American Viticulture Area. So teilen die also sozusagen wie Appellationen, könnte man sagen, zum Beispiel in Bordeaux. Und in diesen Regionen, also wenn ein Wein aus dieser AVA kommt, also zum Beispiel Napa Valley steht auf der Etikette drauf, dann müssen 85% der Trauben, die dort drin sind, aus dieser AVA kommen. Sonst darf man das nicht verwenden. Es gibt noch einen kleinen Unterschied, wenn Napa County zum Beispiel draufstehen darf, dann müssen nur 75% der Trauben aus dieser Region sein.
Die anderen aber welche Trauben das sind, das ist völlig egal.
Das ist
in Bordeaux nicht so.
Jetzt redest du plötzlich Deutsch. Achtung, kannst Schweizerdeutsch reden.
Oh, das passiert mir immer wieder mit meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Also zurück zur Frage. Im Bordeaux kannst du ja nicht einfach, das ist ganz klar vorgeschrieben, welche Traubensorten man überhaupt brauchen
darf. Das stimmt. Und vor allem, es gibt gewisse Rebsorten, die du nicht benötigen darfst. Also zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund im Bordeaux, der hat Chardonnay angepflanzt.
Ja, das weiß ich eben, aber in Kalifornien darf ich das.
Muss das
einfach
75%
genau. Gewachsen sein.
Genau, ja, in Bordeaux zum Beispiel, wenn der Chardonnay pflanzt, die ist nicht zugelassen in Bordeaux, dann ist es ein Vin de France. Also dann ist es kein AOC-geschützte Ursprungsbezeichnung, weil die Traubensorte nicht von der Region zugelassen ist. Das ist in Kalifornien einfacher, das stimmt, das ist korrekt.
Okay.
Oh. Kann man es ein bisschen eingrenzen, weil es die wichtigsten Gebiete sind?
Also die mit Abstand wichtigste habe ich eigentlich gerade genannt, das ist schon das Napa Valley. Schon. Also Napa Valley ist ja so ein bisschen, von einem wird es ein bisschen wie das Disneyland verglichen oder das ist das Eldorado, weil dort wirklich auch unsere wichtigsten Weingüter, die wir im Sortiment haben, die kommen aus dem Napa Valley. Das ist das mit Abstand die wichtigste Region. Daneben würde ich noch nennen, ist das Sonoma oder Sonoma County, Russian River, was dann direkt am Pazifik liegt. Und sonst noch südlich von San Francisco kann man Monterey zum Beispiel noch dazu nennen oder Paso Robles. Aber die ganz klare Nummer eins ist Napa Valley. Also das ist der Schmelztiegel eigentlich vom kalifornischen Weinbau.
Mhm. wenn wir mal ein probieren, so langsam.
Das
so,
würde ich schon sagen.
Darf
ich
einschenken?
Du darfst einschenken. Aber die Etikette, ich meine, da schudert es einem ja gerade. Ich habe vorhin schon gesagt, die kannst du nicht aufstellen, wenn du Besuch hast.
Ja, das kann man so sehen. Also das ist natürlich von, wie sagt man, von unserem Tausendsasser Dave Feeney. Das ist der Mannequin 2018er. Ist hauptsächlich Chardonnay.
Entschuldigung, wer jetzt meint, es hätte Manke drauf, der täuscht sich, weil es sind nackte Oberkörper von Schaufensterpuppen.
Aber das ist eigentlich ein Manke, ist eigentlich eine Schaufensterpuppe ehemals. Und das ist jetzt nur später auf lebige Knochengestelle übergegangen.
Aha, okay.
Das ist richtig.
Knochengestelle.
Okay. Also wir schreiben immer gerne, Dave Feeney lässt die Puppen tanzen. Also muss dazu sagen, es gibt eine Geschichte hinter dem Wein. Und zwar, er hat einen sehr guten Freund, das ist der Greg Gorman, das ist ein Starfotograf, der hat für ihn auch schon einen anderen Wein fotografiert, die Etikette. Und wo es um die Gestaltung von dieser Etikette ging, hat er ihn nach L.A. eingeladen und hat gesagt, okay, wir könnten jetzt da ein paar Mannequins fotografieren oder wir machen was bisschen Stranges, Abstruses und kam dann sozusagen mit diesem Torso von den Schaufensterpuppen an und hat die dann geshootet. Und als kleine Anekdote, der Dave Feeney hat dann eine dieser Schaufensterpuppen durfte er als Souvenir mitnehmen. Und in L.A. am Flughafen haben sie ihn festgenommen, weil sie gedacht haben, was hat der dort in dem Sinn gemacht?
Ist das die Blutverschmierung gewesen? Es hat da eine noch
ich glaube, das können sie. Das können sie.
Hast du die gesehen?
Das sieht wie Kulisse von so einem Horrorfilm.
Nein, wirklich.
Gell?
Ja, der Dave Feeney, er polarisiert bewusst. Also er macht gewisse Etiketten, die er auch auf andere Weine hat oder produziert hat, die er gern dort zeigt. Okay.
Ist das ein Amerikaner?
Dave Feeney, das ist einer der Shootingstars in Kalifornien. Der ist mit Mitte, Ende 20 nach Florenz gefahren, hat dort irgendwie sich eigentlich wegen der Liebe, dann hat er sich in Wein verliebt, ist zurückgekommen, hat dann bei Robert Mondavi als Erntehelfer gearbeitet und währenddessen eigentlich so den Wunsch gehegt, jetzt möchte ich meinen eigenen Wein machen. Und dann hat er mit drei Kollegen Zinnfandeltrauben gekauft von einem Wibur und hat dann seinen ersten Wein gemacht. Also das ist eigentlich die Geschichte und er ist seit 2008 bei uns im Sortiment, also mit verschiedenen Weinen. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt der Mannequin, der Chardonnay von Oren Swift. Oren Swift noch zum Erklären, der Name von der Winery. Oren ist der Mittelname von seinem Vater und Swift ist der Mädchenname von seiner Mutter.
Oh, schöne Kombination. Genau. Ich kann nur so auf dich zeigen, weil du mir vorher gesagt hast, und wer hat dann den Wein auf Amerika gebracht? Du hast gesagt, Franzose.
Darf ich sagen, aber das ist wirklich so.
Ja, aber jetzt hast du zugelassen, Florenz.
Wir reden hier von den 1970er Jahren, 60er Jahren. Ich rede von den 1830er Jahren.
Aber Italien doch auch vertreten.
Ein französischer Offizier war das. Ja. Ja. Warte, muss ich schon noch loswerden. Er sich schlagen. So, für Mexiko gegen Spanien. Hat irgendwann gefunden, weil doch noch ein bisschen mehr Leben ist, auf Richtung Kalifornien, wo das zum Teil auch noch zu Mexiko gehört hat. Und hat dann dort seinen ersten, stimmt's oder nicht?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Seinen ersten Weinberg, den man hätte brauchen können, abpflanzt. 1830 oder irgendwie so.
Ja.
Es ist dann noch 100 Jahre gegangen, bis dann Monsieur da auch.
Der hat es aber gleich auch noch gemerkt.
Genau. Also, sehr zum Wohl. Also der Wein ist sehr, sehr üppig. Also hauptsächlich Chardonnay. Er tut dann immer auch noch ein bisschen Sauvignon Blanc, Roussanet, Marsanet in dem Sinne. Aber Chardonnay ist ganz klar natürlich hier im Lied. Und man merkt es auch von der Nase. Also dieses Butterscotch ist sehr reif, sehr üppig. Also hat 15 Volumenprozent. Also ist kein Leichtgewicht.
Nein. Darum schmeckt er mir in dem Fall.
Wow. Das freut mich. Aber das Schöne ist eben auch...
sehr gut.
Aber das Schöne ist eben auch an dem Wein, dadurch, dass es eben jetzt Chardonnay-Trube oder Weißwein-Trube sind, werden die eben jetzt nicht im Napa Valley, weil dort wäre es eigentlich zu warm, sondern die holt er jetzt bewusst von der Küste, also da wo eben der Pazifik ist. Und das ist eigentlich noch zum Erklären, was eigentlich ein Phänomen ist, dass eigentlich diese kalte Pazifikluft, die ins Napa Valley eigentlich über die San Francisco Bay einströmt und gegen die warme Luft, die aus dem Inland kommt, stößt. Und dann bildet sich eben dieser besondere Nebel. Wenn man am Morgen im Napa aufwacht, ist in der Regel immer der Himmel nebelverhangen oder also leicht dunstig. Dann dauert es ungefähr bis 9 Uhr, 10 Uhr und dann bricht die Sonne durch und dann hat man strahlend blauen Himmel. Und das ist eben sehr wichtig im Napa Valley zum Erklären. Eigentlich ist es dort zu warm, Aber weil man eben diese Unterschiede hat zwischen Tag- und Nachttemperaturen, hört eben in der Nacht die Rebe auf zu assimilieren. Das heißt, die bildet keinen Zucker ein und auf der anderen Seite veratmet sie keine Aromen. Das heißt, um sehr nuancierte, besondere Weine zu produzieren, braucht man eben dieses Phänomen. Und das machen sich eigentlich die Winzer, also praktisch diesen kalten Pazifik draußen, nutzen die dazu.
Okay, aber das ist eine Perle von einem Weisswein, muss man also sagen.
Muss ich jetzt also wirklich nicht los.
Trotz der Etikette.
Was hast du so gelacht vorher?
Ich sagte, don't judge a book by its cover.
So, so ist was es. Hast du so geschmunzelt und gelacht vorher? Was
es
hast du
auf der Etikette? Es sind ja so Mannequins drauf, wie wir vorher gesagt haben. Da ist eine Warnung drauf, wo es heisst, according to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages, okay, during pregnancy. Aber alles Frauen drauf und die erste Warnung ist, Schwangere sollten kein Alk trinken. So, darum habe ich immer so lachen.
Aber der macht es so besonders, genau wegen dem, was du jetzt erklärt hast, mit dem Klima und mit
richtig,
dem Nebel.
Genau. Deshalb also, hat auch so diesen salzigen Extrakt in dem Sinn und ist trotz dieser enormen Fülle und Reichhaltigkeit wirkt er jetzt nicht zu breit oder
überhaupt
zu platt.
Und auch im Abgang ganz, also gleich wieder fein, obwohl er so viel Volumenprozent hat und eher herb ist.
Ja, richtig, genau.
Wow.
Ist das in einem Fass gewesen, schon?
Mhm. Ja. Jawohl, amerikanisches Eichenfass ungefähr für 7 Monate und klassisch, wie man es auch in Burgund macht, das heißt, man lässt ihn auf der Feinhefe dann liegen und dann wird die Feinhefe aufgerührt, dass er so diese ganz cremige Textur auch bekommt. Das ist sehr wichtig.
Ausgezeichnet.
Ja, sensationell. Als Opera und auch sehr gut zum Essen.
Kann man zu gebratenem Fisch oder so, kann man den auf jeden Fall, vielleicht zum Apero fast ein bisschen zu too much in dem. Also ich hätte jetzt eher vielleicht helles Fleisch oder so, ob es jetzt so gegrillter Lobster oder irgendwelche Fischgerichte sind, wär wahrscheinlich besser.
Hervorragend.
Sehr, sehr empfehlenswert, muss man wirklich sagen. Eben für die Etikette, man könnte sie an den Weinkühler reinstellen. Wenn man
das könnte man machen,
zur Not. Aber lohnt sich definitiv mal zum Anschauen. Du hast vorher ganz kurz den Robert Mondavi angesprochen. Der ist ja vielen ein Begriff. Der ist sozusagen ein bisschen der Pionier gewesen, oder, im kalifornischen Weinanbau. Wie fest hat denn er die heutige Produktion so beeinflusst?
Also man muss sagen, vor dem Robert Mondavi, da gab es 6 oder 7 Weingüter an dem Napa Valley und die haben das so ein bisschen sich unter sich ausgemauschelt, um es mal böse zu sagen. Und er war eigentlich der Erste, der rausgefunden hat, okay, ich gehe jetzt an einen besonderen Platz und das war eben dieser Tucaloon Vineyard, also diese Urrebzelle in Oakville und dort hat er eigentlich gesagt, dort pflanze ich meinen ersten Rebberg an und dort ist eigentlich die Dynastie von Robert Mondavi eigentlich auch entstanden. Mhm. Ja, genau.
Also hat er schon ein bisschen den Meilenstein gelegt?
Definitiv.
Kalifornische Wein.
Ja, definitiv. Also er ist auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen und er hat auch ganz klar gesagt, er will Qualität, Qualität, Qualität über alles. Und ich glaube auch nicht, dass ein Baron de Rothschild zu irgendjemand anders im Napa Valley gegangen wäre und gesagt hätte, ich möchte mit dir ein Joint Venture machen, einen kalifornischen Wein mit der Zusammenarbeit von Bordeaux und ihm, wo dann der Opus One entstanden worden ist. Also er hat für die komplette Region ist er absolut ein Vorreiter gewesen. Mhm. Ja.
Aber das Verrückte ist ja, Kalifornien ist schon mal gross gewesen, vor den 60er, 70er Jahren, wo es hätte wieder angefangen wachsen vom letzten Jahrhundert.
Das stimmt.
Und da ist doch die Rebel rausgekommen, gell?
Richtig.
Hat in Europa alles gekillt, Kalifornien ist aufgeblüht und dann haben sich die Amerikaner selber den Schuss gegeben mit der Prohibition, oder? Ja. Und haben die ganze, nicht nur die Wein, also auch Brauereien, die haben wirklich alles lahmgelegt. Ich glaube, das weißt du vielleicht besser. 95% oder was? Über 90% von allen Weingütern sind eingegangen, oder? Weil da halt, ja, offenbar haben sie gemeint, es werde zu viel getrunken in den USA. Das Resultat von der Projektion hat man dann gesehen, gell? Es ist nie mehr getrunken worden, als während ein Alkoholverbot.
Das Phänomen, wenn was verboten ist, also, dann wird genau das Gegenteil gemacht. Das
kennen wir ja auch.
Voilà, genau. Probieren wir den nächsten?
Ich würde schon sagen.
Erzähl mal, was ist das?
Jawohl, das ist jetzt der 689 Napa Valley Red Wine.
Ah, danke. Zuerst Ladies die Dame,
finde ich gut. Also 689 auf der Etikette. Der Besitzer ist der Curtis McBride und der hat sich auf eine Reise nach China ein bisschen von dieser chinesischen Mythologie inspirieren lassen. Also die 6 steht für Glück, die 8 steht für Reichtum und die 9 ist das Symbol für ein langes Leben bei bester Gesundheit. Also das war eigentlich die Idee, wo er die Winery gegründet hat. Und dann hat er natürlich gesagt, okay, dann brauche ich jetzt auch noch ein paar Weine. Und das ist jetzt ein Rotwein, der hauptsächlich auf Zinnfandeltrube in dem Sinn ist. Also man merkt schon, auch in der Nase ist sehr, sehr üppig und so dieses brombeerige, zwetschge, leicht marmeladige, was er auch hat. Und ist so ein extremer, also sehr viel üppige Frucht, ein richtiger Gaumenschmeichler, sage ich, und sehr samtige, weiche
Tannine.
Schöne
Farbe.
Ja.
Ganz schön.
Zum Wohl.
Hallo. Zum Wohl. 689. Würdest du jetzt beschreiben als typischer kalifornischer Rotwein?
Den würde ich jetzt schon. Also das ist eigentlich, wenn man über modern, üppige Frucht, abgerundet, samtige Tannine, das sind so diese klassischen Eckpfeiler, die man für einen Rotwein eigentlich sucht. Und das hat er, ist vielleicht für den klassischen Bordeaux-Trinker, der rümpft eventuell vielleicht ein bisschen die Nase. Weil
hat er gerade getan.
Ist okay.
Wie wenn, also dann hat er in Nelken gebadet.
Das denke ich jetzt nicht, aber...
Nein, ich meine es nicht so böse.
Nein, ist schon gut. Also das Besondere einfach an dem Wein, er hat eine extrem üppige und sogar fast leicht marmeladige Frucht, aber das ist ganz bewusst, also dieses extrem anschmiegsame und dementsprechend ist auch die Fangruppe von diesem Wein extrem groß bei uns. Ja.
Würdest du jetzt sagen, das ist ein moderner Wein? Die Frage stelle ich jedes zweite Mal.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein moderner Wein. Ja.
Da bin ich ein uhren altmodischer Mensch.
Das ist kein Problem.
Gut, bist du auch nicht mehr der Jüngste, gell?
Danke vielmals, Elena.
Du bitte, ist gern gesehen.
Bosch.
Ja, also das wäre jetzt auch ein Wein, wo ich finde, den kann man wunderbar zum Apro trinken, weil er eben eine extreme Üppigkeit hat, aber ganz klar, den kann man natürlich auch zu einem, ob jetzt gegrillte Fleisch, Barbecue oder sowas hat, ist das ein guter Fit. Also klar, er spiegelt ganz bewusst die Rebsorte wieder. Also Zinnfandel hat dieses, wenn man ihn so vinifiziert, sehr dieses Üppige, man hat ein bisschen so leicht Vanille in dem Sinn Noten, aber das ist sehr typisch auch für die Rebsorte, so wie der gemacht worden ist.
Sehr würzig. Also ich habe das nur so halbspöttisch gemacht mit, wie Nelken, oder?
Ja.
Weißt du, okay. Aromarad, oder? Mhm. Schmeckst du das nicht? Bin das nur ich, Elena?
Es schmeckt ganz viel raus.
Sehr würzig.
Ja, also er hat auch ein bisschen pfeffrige Noten in dem Sinn, hat er Sandelholz richtig. In dem Sinn, hat er ja Vanille in dem Sinn Noten. Ja, also
ich kann es nicht zuordnen, es kommt ganz viel raus.
Mhm. Aber es stimmt, er ist rund. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vor allem auch eher jüngere Leute, ich glaube, meine Tochter hätte den viel lieber als ein Bordeaux, ganz sicher.
Das denke ich auch, ja. Also das merken wir auch, wenn Kunden, gerade jüngere Kunden reinkommen, und die wollen oder trinken oder sagen, ich möchte gerne einen Rotwein oder irgendwas mitnehmen heute Abend, ich bin eingeladen. Dann fragt der Verkäufer auch, okay, was suchst du, was möchtest du gerne haben? Und sehr oft sagen sie dann, ja, bring mal ein Bordeaux mit. Und dann trinken sie den Bordeaux und ich sehe es bei meiner eigenen Tochter. Ah. Die trinkt einmal Bordeaux und rümpft die Nase und sagt, das schmeckt gar nicht. Und dann schenke ich ihr sowas ein und sagt, oh, das ist jetzt eben harmonischer, vielleicht auch ein bisschen einfacher zum Verstehen, weil eben der Tannin eben, der Wein muss jetzt nicht reifen, der Wein ist in perfekter Trinkreife, jetzt so wie es ist, obwohl eigentlich ein junger Wein ist, 2019er Jahrgang, aber der Wein ist jetzt einfach in perfekter
Trinkreife. Können wir auch lagern? Wenn du sagst, er ist jetzt schon trinkreif und so.
Das ist eigentlich auch ein Riesenvorteil, den die Kalifornier sehr schnell gemerkt haben, also jetzt gerade speziell solche Weine, dass die Weine eben nicht produziert werden, um erstmal 5 oder 10 Jahre in den Keller gelagert zu werden, sondern die kommen eigentlich auf den Markt und sind sofort in perfekter Trinkreife da. Den Wein würde ich jetzt so 5 bis 6 Jahre, kann man den noch lagern, aber eigentlich der Wein ist jetzt zum Trinken, zum Genießen da.
Aber dann könntest du auch empfehlen, wenn jemand einsteigen will, mal mit kalifornischen
Wein, jeden Fall.
Kann man mit dem anfangen?
Auf jeden Fall. Also das ist für Einsteiger der perfekte Matchup, weil da werden sie sehr viel Freude und sehr viel Spaß haben. Genau.
Cool. Jetzt haben wir nochmal einen wunderbaren Parat, nochmal einen roten. Und man darf es schon sagen, gell? Er ist schon von Kalifornien, aber eigentlich ist es ein Schweizer Wein. Man kann stolz sein.
Das ist richtig. Also wir haben einige von unseren Kunden, die immer vehement sagen, wir trinken keine kalifornischen Weine. Und dann gehen sie mit einer Flasche vom Hess Collection aus dem Laden raus. Und ich denke dann immer nur, der ist aber aus Kalifornien, der Wein. Ich sage, nee, den hat ein Schweizer gemacht. Und das macht definitiv einen großen Unterschied. Und wir sind auch sehr, sehr stolz, dass wir eigentlich von Anfang an mit dem Donald Hess, man muss jetzt sagen, jetzt ist ja schon die nächste Generation, also die Tochter und der Ehemann, der Timothy Parson, die haben jetzt die Winery vor 2 Jahren übernommen. Und haben es eigentlich jetzt in die, wie sagt man, nächste Generation gebracht. Die Weine vom Donald Hess, muss man dazu sagen, der hat ja die Walser Mineralquelle verkauft und ist dann nach Kalifornien gegangen, um dort eigentlich auch also Wasserquellen oder eine Bierbrauerei wollte eigentlich aufmachen und hat dann in Kalifornien nichts gefunden, was ihn eigentlich wirklich überzeugt hat. Und also so sagt es die Geschichte, hat ein Mittagessen gehabt mit dem Robert Mondavi, jetzt können wir gerade hin, und dem hat er erzählt, er möchte da oben auf dem Mount Vida, also nicht unten im Napa Valley, wo eigentlich alle Winzer und die Bekannten waren, sondern er will oben in, also das Napa Valley ist ungefähr 100, 110 Meter hoch, für die Erklärung, und der Mount Vida ist ungefähr, die Rebberge, die er dort angepflanzt hat, sind 450 Meter hoch. Also einfach ist es ein relativ großer Höhenunterschied, das heißt, die Trauben dort oben reifen deutlich langsamer und später. Also das heißt, der auf Mount Vida ist er angewiesen, dass es wirklich einen goldenen Oktober gibt, weil wenn dort das Wetter kippen sollte im Oktober, dann kriegt er seine Cabernet Sauvignon-Trauben nicht reif. Mhm. Und der Mount Vida ist eigentlich, hat mehrere Besonderheiten. Zum einen findet man dort eigentlich, ich glaube, 80% aller Bodenformationen, die man im Napa Valley findet, findet man auf dem Mount Vida. Und wo der Donald Hess damals dorthin gegangen ist, hat er ein altes Kloster gekauft. Das hat er dann zum Teil renoviert und die Winery dort eingebaut. Aber die Weinreben, die dort angepflanzt waren, hat er relativ schnell rausgefunden, die sind nix. Und dann ist er wirklich auf den Berg und hat gesagt, dort oben auf dem Berg, dort pflanzt er seine Rebberge dann. Hauptsächlich Cabernet Sauvignon, aber auch Malbec, Merlot, Cabernet Franc, hat er auch angepflanzt, ja.
Wonach klingt das?
Nach Bordeaux. Oh.
Schmeckt er denn nach einem Bordeaux?
Also in der Nase? Ja. Ja.
Kannst du vergleichen?
Ich habe ihn noch nicht richtig probiert.
Also ich denke, der Cabernet Sauvignon ist ganz klar im Vordergrund. Also man hat so diese Cassis-Würze. Also hat er auch 20 Monate im Barrik gelagert. Also hat schon eine gewisse Struktur vom Fass auch bekommen. Aber hinten dran kommt, also er hat aber auch Wärme. Also es ist, obwohl er jetzt in dieser wirklich Höhe in dem Sinn gewachsen ist, aber das ist eben das Schöne, dadurch, dass die Trauben so lange hängen lassen können, erreichen sie eben auch wirklich die perfekte Reife. Also ist die Trauben möglich perfekt reifen, aber es braucht einfach viel länger. Man muss aber dazu sagen, heute, wenn man, wie gesagt, 78 ist der, hat er das Weingut gekauft oder die ersten Rebberge dort dann angepflanzt. Da wollte keiner da oben sein, weil die alle gesagt haben, der crazy Swiss Guy, das da oben, das ist viel zu anstrengend. Hier unten ist es ja viel einfacher, Rebberge anzubauen. Da oben mit den ganzen Maschinen hochzufahren, das ist ja vollkommen macht gar keinen Sinn. Und heute, wenn man nicht die Top-Weingüter sieht, die sind entweder links auf den Mayakamas auf dem westlichen Gebirge oder eben auf den Wacker Mountains auf der anderen Seite. Die Top-Weingüter sind alle, also es gibt schon noch unten im Napa Valley, aber eigentlich die neuen Top-Stars sind alle oben auf dem Hügel. Und da war der Donald Hess definitiv ein Vorreiter, dass er eigentlich das damals schon gesehen hat.
Hören wir ja gerne, die verrückte Schweizer.
Ja, als Schweizer kannst du doch nicht in die Täler, aber da musst du auf Bergen.
So ist es.
Ja, natürlich.
Wie ist es denn grundsätzlich in Amerika oder jetzt in Kalifornien? Trinkt dann die Kalifornier?
Das ist so.
Das Wort gesucht. Trinkt so. Kalifornier dann ihre eigene Wein oder ist das hauptsächlich für den Export?
Nee, die sind sehr, sehr patriotisch und die trinken einen Großteil der Kalifornier. Also es gibt viele Weingüter, die ihre kompletten Wein, also ihre komplette Ernte, alles nur in Kalifornien absetzen. Also das sind ja aber eher kleinere Weingüter. Es gibt natürlich viele, die dann auch auf den Export gesessen haben, aber es wird der Großteil der Weine wird in Kalifornien getrunken. Ja,
das ist so. Man kann sich es gar nicht so vorstellen. Es geht immer alles so schnell zu Amerika und eben der Fast Food, irgendwie so das Geniessen und das hat man nicht mehr das Gefühl,
du musst sie nicht 5 Jahre in den Keller tun.
Gleich der Kalifornier oder der Amis ein bisschen ab, oder?
Ja, das kann man so sagen. Man muss dazu auch sagen, natürlich nicht nur in Kalifornien, auch jetzt, wenn man nach New York geht oder nach Texas, also weiß ich zum Beispiel von meinem Hestes, die sind sehr, sehr große Abnehmer von kalifornischen Weinen. Also da gibt es dann so Premium-Steakhouse-Ketten, die dann auch Weine von ihm gelistet haben und das verkaufen und nehmen. Ja.
Was mich noch, darf ich noch schnell, Elena, der hat fast kein Tannin. Und das ist jetzt schon noch erstaunlich. Also eben Zusammensetzung könnte so ein Medoc sein, gell?
Richtig.
Ungefähr, oder?
Ja.
So, also viel Cabernet. Habe ich die richtige in der Hand? steht nicht einmal drauf, wie es die Franzosen machen. Die schreiben sie auch nie drauf, gell? Das ist Cabernet Sauvignon, Merlot und was ist noch
drin? Es ist Malbec auch noch ein bisschen drin und, Cabernet Franc. Aber also es ist mindestens 75% des Cabernet Sauvignon. Mhm.
Aber und woran liegt denn das? Also so eine Zusammensetzung aus dem Bordeaux, der hat die viel Methanin, oder?
Zum Teil. Ich denke, die Bordeauxer haben sich schon auch angepasst. Also früher, also vor irgendwie 20 Jahren, haben die Top-Weingüter im Bordeaux ganz klar gesagt, in den Grand Vin muss immer 100% zum Beispiel neues Holz, wird immer nur 100% neues Holz gebracht. Das heißt, der Wein wird besser konserviert, das heißt, er hat ein besseres Lagerpotenzial, aber natürlich hat keinen frühen Trinkspaß.
Muss warten, ja.
Wenn man jetzt heute gerade auch mit so der jungen Generation spricht, die haben ein komplett anderes Verständnis und haben auch verstanden, dass man einfach sagt, warum muss ich den 100% neues Holz packen? Den mache ich nur in 50% und kann ihn dann auch früher verkaufen, weil am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, den Wein an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das ist viel wichtiger, als dass die Kunden eigentlich genötigt sind. Ich kaufe jetzt von dem Chateau oder dem Chateau eine tolle Kiste Wein, aber ich weiß, für die nächsten 10, 15 Jahre darf ich die gar nicht angreifen. Und das
aber das ist doch schön, ein bisschen Schönes müssen warten, nicht?
Ja.
Aber das könnte damals nicht. Ja,
ja. Nein, ja, nein.
Das könnte es nicht. Du bist ja Einkäufer für Bordeaux und für USA. Ja. Wenn du jetzt auf ein Weingut gehst in Bordeaux und auf ein Weingut gehst eben in Kalifornien, was ist der grosse Unterschied? Ich könnte es mir jetzt nur so vorstellen, ist in Kalifornien alles easy mit den Flipflops, mit den Badhosen und man schaut einfach ein bisschen und ja, von dem Hundekisten, von dem und in Bordeaux ist alles so ein bisschen gesitteter. Ist das so das, was wir in den Köpfen haben? Ist das richtig? Oder?
Also das gibt es schon. Also ich sage, vielleicht sind die Bordeauxer ein bisschen konservativer. Also ich kann mich an einen meiner ersten Besuche in Kalifornien erinnern, dass sie mir irgendwie 6, 7 Leute gewesen, kommen in eine Winery rein und da steht der Winemaker wirklich in Flipflops, kurzer Hose, verdreckten T-Shirt da, nimmt ein Glas Wein in die Hand und man ist es ja gewohnt normal, dann erklärt er vielleicht den Wein oder wo der jetzt gewachsen ist, nimmt das Glas und dann sagt, hey guys, let's have fun. Und das ist so ein bisschen so, ja, so die Einstellung, die Jungs auch haben.
Ja,
die
aber wollen, so stellt man sich's vor,
nicht? Die wollen jetzt nicht zu so kompliziert, warum jetzt dieses Terror und warum jetzt ist. Ganz klar, wenn man natürlich dann die schon länger kennt oder mit den Top-Betrieben, ob das jetzt ein Christian Moix, der ja zum Beispiel auch in Bordeaux Weingüter in Pomerol hat oder Dominus im Napa Valley hat und man redet dann mit dem Chef-Weinmaker natürlich, der perfektes Französisch logischerweise spricht, dann erklärt er einem auch, was er anders macht oder wo er das anders macht und geht dann, das heißt, die Amis sind nicht weniger detailversessen, aber sie haben manchmal so im ersten Kontakt, fehlt manchmal. Bei den Franzosen kommt es mir vor, sind manchmal wie ein bisschen so Hemmungen oder die wollen dann so ein bisschen das rüberkommen. Ja, wir sind
man
halt
soll Hemmungen nicht mit Klasse verwechseln.
Oh!
Unser Philosoph, was würden wir machen ohne dich? Nein, ist so schön.
Amerikanische Weintrinker.
Ja. Genau. Ja, aber der Hesse ist eigentlich ein perfektes Beispiel, dass er eigentlich diese Brücke zwischen eigentlich Europa und Dingen, weil er ist jetzt. Ist jetzt ganz klassisch kein typischer Bordeaux. Er ist ganz klar, es ist ein neuer Weltwein, aber er hat es trotzdem irgendwo geschafft.
Es ist ein guter Mix.
Viel Eleganz und trotzdem viel Finesse in den Wein reinzubekommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er vielleicht von vielen Kunden nicht als klassischer neuer Weltwein, wie zum Beispiel jetzt der Vorderige, der ganz klar von der Typizität, der ist sehr modern gemacht. Der Hess spielt so auf beiden.
Ja,
auf beiden
es ist wirklich ein guter Mix, wenn man sagt, das stimmt. Ja, das ist wahr.
Wo man da glaubt, darf man schon sagen. Man ist 3 Jahre alt, das glaubst du ja fast nicht.
Genau. Nein, das glaubst du
wirklich nicht. Keine pelzige Zunge, Nada, also fast Ketanin, ist fein.
Du hast vorher angesprochen, dass es gibt Kunden, die kommen auch bei euch in den Laden und sagen, nein, amerikanische Wein oder kalifornische Wein trinke ich nicht. Eben, den nehme ich, das ist ein Schweizer Wein. Was sagst du Leuten? Oder wie könnte man Leute auch mal dazu bringen, so etwas zu probieren? Oder auch mal einen 689 zu probieren?
Ich glaube, bekehren ist extrem schwierig. Wenn ein Kunde mit einer gewissen Haltung reinkommt, es geht mir ja auch so, dass mich fragen viele Leute, die sagen, was sind für dich die besten Weine? Also jetzt gerade, wenn du sagst, ich fahre nach Kalifornien oder ich fahre nach Bordeaux. Und beide Regionen haben was total Faszinierendes und ich möchte sie beide nicht missen, aber sie sind unterschiedlich. Und ich glaube, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, Bordeaux hat da sein Herz verloren, das ist seine Destination, warum soll ich ihn dann bekehren? Man muss dazu sagen, es gibt natürlich schon jetzt im höheren Preissegment. Dominus haben wir jetzt gerade angesprochen, vom Christian Moix oder Continuum zum Beispiel vom Timon Davi, wo, glaube ich, dann die Grenzen schon auch verschwindend sind. Also ich habe auch schon ältere Dominus-Weine degustieren dürfen, wo ich behaupte, den in der Blinddegustation mit Bordeaux-Wein, da werden die wenigsten sagen, das ist ganz klar ein neuer Weltwein oder ein Opus One. Wenn der 20, 30 Jahre alt ist, dann verschwimmen die Grenzen. Wenn sie jung sind, glaube ich, sind sie relativ einfach zum Auseinanderhalten. Mhm. Einfach von der Tanninstruktur. Die Kalifornier haben diesen Tick mehr Wärme, die haben diese Tick mehr Geschmeidigkeit. Die Bordeauxer sind eher klassischer, ein bisschen zurückhaltender vom Ding und brauchen einfach mehr Zeit. Mhm. Aber ja, das ist, ich glaube, es hat beides hat seine
Berechtigung. Aber es gibt natürlich viele Leute, die haben ihr Herz schon verloren an kalifornischen Wein. Und vielleicht werden sie es noch verlieren,
das weil wir
dürfen nämlich so ein ganzes Päckchen verlosen. Ja, mit allen drinnen drin, wo man sich durchprobieren kann. Vielleicht der eine mit der Tochter, der andere vielleicht mit dem Grosspapi. Nein, du bist ja noch nicht Grosspapi. Und der dritte mit coolen Kollegen, die sich amüsieren ab der fantastischen Mannequin-Etikette. Man darf immer ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch und mit ein bisschen Glück kann man die drei Flaschen daheim probieren und degustieren. Kann man an dieser Stelle auch wieder mal sagen, man darf uns auch sehr gerne Fragen stellen, was man immer wissen will zu Wein. Jederzeit weinfach@mövenpick-wein.ch. Sehr spannender Ausflug auf Kalifornien. Besten Dank.
Gern geschehen. Jacques, ich hoffe, ihr konntet es genießen.
Yes, sir,
we und did. Wir. Und wir werden weiter geniessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Prost.
Merci, danke.
Schönen Abend zusammen. Peace.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.